Ich denke, wir fangen vorher an mit einem Gebet. Ich habe einiges auf dem Herzen und ich hoffe, ich kriege da die Worte so, wie Gott sie euch weitergeben möchte. Vater, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Dass wir dich nicht lange suchen müssen, sondern dass wir einfach nur bereit sein müssen, hier zu sagen und hier dazustehen und dir die Tür aufzumachen, weil du davor stehst und hineinkommen möchtest. Und du möchtest in uns wirken, du möchtest in uns groß werden. Und segne jetzt auch die Worte, die ich weitergeben möchte, dass es dein Wort ist, dass es deine Weisheit ist, Herr. Und dass es nicht meine eigenen Ideen sind. Amen. Ja, mir ist in letzter Zeit sehr wichtig geworden, dass ich festgestellt habe, wo kriegen wir eigentlich unsere Kraft her? Woher nehmen wir den Mut zusammen, dass wir so leben, wie wir das als Christen tun sollen? Ich habe eine Bibelstelle, da geht es darum, derjenige, der das verfasst hat, der sitzt ein. Der sitzt im Gefängnis. Und es ist wohl sein letzter Brief, den er gerade verfasst. Nach diesem Brief ist nichts mehr bekannt, dass da noch was geschrieben wird. Und nachdem er das zweite Mal im Gefängnis sitzt, ist für ihn eigentlich auch klar, dass er nicht mehr rauskommen wird. Die zweite Haft für ihn damals war unter strengsten Auflagen. Und die Vorzüge, die er noch in der ersten Haft hatte, dass er eher so Hausarrest hatte und Besucher empfangen konnte, war bei der zweiten Haft nicht mehr möglich. Und trotzdem verfasst er einen Brief, und ich denke, ihr wisst, um wen es geht um Paulus, und er schreibt im 2. Timotheus 1 in den Versen 6 bis 10, und ich möchte sie einfach kurz vorlesen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckt die Gabe Gottes, die in dir ist und durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also wenn ich im Gefängnis sitze, unter den Bedingungen wie damals zur Zeit Paulus, es ist schon ein starkes Stück, dass man so einen Brief verfassen kann. Paulus sitzt im Gefängnis mit dem Wissen, dass er unter falschen Anschuldigungen ins Gefängnis gekommen ist. Er hat keine Aussicht, dass man ihn begnadigen wird. Und schlussendlich ist er einfach nur verurteilt worden, weil er das Evangelium weitergegeben hat. Er weiß, einige haben sich schon abgewandt von ihm. Das lesen wir in den Versen 15. Die sind sogar namentlich bekannt, die ihm den Rücken zugewandt haben. Und es waren genauso Christen. Und nun schreibt Paulus diesen Brief. Der schreibt ihn, wenn ich durchlese, er hat keine Bitterkeit, da ist keine Anklage, kein Hass gegen seine Richter oder diejenigen, die ihn zur Anklage gebracht haben, sondern er schreibt darüber, wie eigentlich das Christsein sein sollte. Und er macht Timotheus Mut zum Christsein. Wer war eigentlich dieser Timotheus? Timotheus war ein junger Christ. Ich möchte jetzt nicht mal auf sein Alter hineingehen, sondern eher, dass er neu auch im Glauben war. Seine Familie war nicht fromm. Es war bekannt, dass seine Mutter und seine Oma zwar gläubig waren, aber sein Vater war ein waschechter Vollheide. Also er hat überhaupt nichts mit Glaube zu tun gehabt. Und was er aber gemacht hat in seinen jungen Jahren, er hat eine Aufgabe in der Gemeinde übernommen und Paulus wurde ihm ein geistlicher Vater, der ihn seiner angenommen hat, der gesagt hat, Timotheus, vielleicht hat er auch Timo gesagt, ich nehme dich unter meine Fittiche, Glaubens, Bruder vielleicht jetzt. Aber wir lesen in Vers 9, warum Paulus überhaupt in so einer ausweglosen Situation diese Auferbauung gefunden hat, diese Worte gefunden hat. Entschuldigung. An mir geht das Wetter auch nicht ganz vorbei. Und wir haben im Vers 9, das lesen wir einfach. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Es ist kein Zufall, dass du Gottes Kind geboren bist. Es ist von Anfang an geplant. Du fragst dich vielleicht, okay, warum hat es jetzt so lange gedauert bei mir? Oder wie ist es anders? Ich denke, die Wege des Herrn sind wirklich unergründlich. Aber Gott hat einen Plan für jeden. Und es ist keiner abgeschrieben bei ihm. Und Paulus wusste, egal was ich tue, egal in was für einer Situation ich bin, ich kann mich dagegen stemmen, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Aus mir heraus werde ich keine Errettung schaffen. Er legt sein ganzes Vertrauen einfach in Gottes Hände. Weil er weiß, dass Gott, unser allmächtiger Gott, er hat alles in seiner Hand. Und er wusste auch damals, es war eine beschlossene Sache, dass bevor die Welt da war, bevor irgendetwas auf dieser Welt passierte, wusste Gott, dass er seinen Sohn auf diese Welt schicken wird, damit wir alle erlöst sind. Es war kein Notfallplan oder eine Situation, die Gott auf einmal vor eine Sache gestellt hat, die er nicht erwartet hatte. Es war bekannt. Und in dem Glauben, dass Paulus diesen Gott, diesen Jesus erfahren hat, ganz persönlich, wusste er einfach, dass er, egal was kommt, in seinen Händen ist. Es ist wichtig, dass wir uns ganz bewusst werden. Jesus ist in Vorleistung getreten. Er ist ans Kreuz gegangen für deine Sünde, für meine Sünde. Und nicht mit der Erwartung, jetzt müssen alle Menschen dementsprechend reagieren. Jetzt müssen die Menschen auf uns zu oder umdenken. Er hat es als Geschenk für uns gemacht. Paulus wusste es damals schon, wir denken, kriegen das auch mit, dass es ein Gnadengeschenk Gottes war und dass wir nichts dazu beitragen müssen oder können. Egal was passiert, egal was für Situationen er reinkommt, er hat das Bewusstsein, er wird ein Leben in der Ewigkeit haben. Die Herrlichkeit wartet auf ihn. Und die Frage ist, wie hat er diese Gewissheit? Wie konnte er diese Ruhe in sich verspüren? Und das ist das Entscheidende. Er war erfüllt mit Gottes gutem Geist. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, der Geist, der uns Hoffnung macht, der Tröster ist, der Ermutiger ist. Er war erfüllt mit der Hoffnung, mit der Sicherheit, ich komme in Gottes Herrlichkeit, egal was mit mir passiert. Ich habe da so ein Bild vor Augen gekriegt, ich weiß nicht, habt ihr schon mal so Freeclimber gesehen? Kletterer ohne Seil, die an irgendwelchen Wänden hängen, die können das mit Masse. Die sind da richtig gut drin. Aber gleichzeitig spielen die mit der Gefahr, ein falscher Griff, nicht irgendwo einen guten Halt und sie rutschen ab. Und da ist keine Sicherheit drin. Sie werden in die Tiefe stürzen. Und es gibt die Kletterer, die sagen, Klettern macht Spaß, aber ich habe ein Seil dabei. Das Seil sichert mich. Wenn ich mal falsch hinlange, wenn ich falschen Halt habe und ich rutsche ab, dann fängt mich dieses Seil. Und nimm dieses Bild vielleicht mit für den Heiligen Geist. Wir sind potenziell, sag ich mal, fähig, unser Leben selbst zu gestalten. Aber wie oft greifen wir doch dazwischen oder daneben? Und wenn es zu spät ist, dann fallen wir, wenn nichts da ist, was uns hält. Dieses Seil hält uns. Deswegen, nimm das Seil als Jesus oder Heiliger Geist, der dich auffängt, genau. Ich glaube, wenn wir so in den Hinblick in die Weltgeschichte gerade momentan reinschauen, wir sehen, wo überall wirklich besorgniserregende Bilder sind. Wo wir sagen, Mensch, was läuft hier gerade für ein Film? Das ist doch alles nicht richtig. Das kann doch nicht gerade momentan das sein, wie die Welt oder wie Gott sich diese Welt vorstellt. Und vielleicht sagst du auch, ja, das mag vielleicht früher alles leichter gewesen sein, im Heiligen Geist zu wandeln, in Kraft und hinaus und keine Angst zu haben. Und heute ist es doch alles viel schlimmer, alles viel, viel gefährlicher oder Mobbing und ich werde viel schneller ausgeschlossen. Aber im Paulus schreibt im dritten Kapitel 1 bis 5, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild dem guten Feind, Verräter unbedacht aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt die Tageszeitung nebenlege, lese ich genau diese Berichte. Und es war die zig Jahre davor und wir wissen nicht, wie viele Jahre es noch weitergeht. Aber Paulus kannte diese Problematik schon. Es ist nichts Neues. Es ist nichts, was auf einmal in unserer Neuzeit passiert. Vielleicht wird es schwerer, vielleicht ist es heftiger geworden, weil wir Richtung Endzeit schon leben. Aber die damaligen Christen haben genau schon mit der Endzeit sich befasst, weil wir nicht wissen, wann es soweit ist. Aber es war Paulus damals schon nicht unbekannt. Und die Frage liegt jetzt an uns, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Gehe ich jetzt so weit, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke und hoffe, okay, alles sinnlos, ich habe sowieso keine Chance, irgendetwas zu machen. Ich mache mir Sorgen um mein Geld, was mit dem passiert. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder. Ich mache mir Sorgen um Arbeitsstelle, vielleicht auch Gesundheit. Vielleicht plagt dich irgendwas, wo du sagst, ich kriege das seit Jahren nicht weg und es wird nicht besser. Oder wir sitzen einfach nur da und hoffen, dass alles spurlos an uns vorübergeht. Dass wir denken, ja, es wird schon irgendwie alles wieder gut. Resignieren wir einfach schon und stellen fest, wie schlimm alles ist. Was in den Nachrichten kommt, mit dem Terror, mit Gewalt, mit den Banken, was auch immer. Aber ich kann ja sagen, es ist nichts Unbekanntes. Das steht schon in der Offenbarung. Paulus hat es in seinem eigenen Brief schon geschrieben. Die Frage, die wir uns heute stellen sollen, machen wir was in Form von, dass wir aufstehen und unseren Mund aufmachen, dass wir klare Stellung beziehen, in der Gefahr, dass wir durch die Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Ich möchte dir heute zusprechen. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht runterbuttern und sagen, ja, ich bin zwar Christ und es gefällt mir nicht so, was hier passiert, aber ja, wir müssen es jetzt mal so akzeptieren. Wir gehören dem Herrn aller Herren. Ist es uns bewusst? Ich habe immer noch so im Kopf, wenn die Bibelstelle, wo Jesus gesagt hat, wenn ich möchte, dann hole ich hier Legionen von Engeln, die bereinigen das alles, was mir heute passiert. die Möglichkeit besteht. Es gibt Berichte, wie Engel wirklich tatkräftig eingegriffen haben, wo Menschen gesagt haben, ja, ich konnte diese Person nichts antun, weil da ein Schutz da war. Er hat wirklich Personen gesehen und die betroffene Person wusste es nicht. Nur im Nachhinein hat sie erfahren, dass es Engel waren. Es ist kein Märchen. Es ist nichts, wo man sich irgendwie dran festklammern müsste als Strohhalm und sagen, das ja, ist irgendetwas. Sondern wir haben den Herrn aller Herren als unseren Vater, der auf uns aufpasst. Und die ganze Krönung war darin, dass er seinen Sohn geschickt hat auf die Erde, uns die Auferstehung gegeben, schenkt hat, dass Jesus wiederkommen wird und uns mitnehmen wird in die Ewigkeit. Wenn wir unser eigenes Leben mal anschauen, wird jeder feststellen vielleicht, ja, der Blick in das Leben, das ist kein rosaroter Blick durch so eine schöne Brille. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Momente, die nicht so passen. Aber auch das lesen wir in der Bibel. Es wurde nie behauptet, dass wenn wir mit Jesus gehen, dass dann alles gut ist. Selbst Jesus hat damals eindeutige Worte gefunden, der gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Es ist keine Wohlfühlbotschaft. Paulus hat es am eigenen Leib erlebt. Er ist für Gottes Wort eingestanden. Er hat missioniert, hat evangelisiert. Und als Dank saß er im Gefängnis. Und hat auch dort dann sein Leben verloren. Uns muss bewusst sein, wenn wir unser Christsein leben, werden wir Gegenwind bekommen. Jetzt kann ich ganz spitzfindig sagen, wer keinen Gegenwind kriegt, lebt sein Christsein nicht. Er darf nachher gerne mal auf mich zukommen, wenn ich ihn persönlich angegriffen habe, aber ich erlebe das selber. Wenn ich meinen Mund nicht aufmache, wenn ich keine Stellung klar beziehe, dann lässt man mich in Ruhe. Dann schwimme ich irgendwie mit, irgendwie durch. Sage ich aber was in Arbeitskollegenkreis unter Bekannte, dann werden die Augen groß gemacht und da kann die Meinung vorher in der ganzen Gruppe völlig wild sein und keiner miteinander. Aber auf einmal schließen sich alle zusammen und es geht in eine Richtung. Und die ist nicht schön. Und oft genug bin ich selber an dem Punkt, wo ich sage, will ich nicht wirklich haben. Da habe ich selber Angst. Und jetzt kommt das große Aber. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wo sind die Furchtlosen unter uns? Theoretisch dürfte man jetzt strecken. Das ist das Schöne immer, wenn ich Kinder hier sitzen habe oder wenn Kinder bei den Rangern oder wie auch immer oder die eigenen Kinder. Das ist so das Beispiel dafür. Kinder haben am Anfang keine Angst. Die kennen Angst nicht. Die haben Vertrauen. Und wenn die Eltern dastehen und sagen, spring, zu 90% springen die Kinder. Weil sie wissen, ja, meine Eltern sind da. Die werden mich schon nicht irgendwo hineinschicken, was mir passieren könnte. Mit der Zeit kommt es dann, ja. Da erwarten sie, dann sind sie selber mal auf die Nase gefallen, dann merken sie, das kann doch wehtun. Aber auch wenn Geschwister dabei sind. Es geht ja nicht immer um die väterliche Fürsorge, sondern auch unter Geschwister. Wenn Geschwister da sind, die sagen, komm, mach das und das. Und es sind so ganz kleine noch, die denken, ja, mein großer Bruder weiß schon, was er da macht. Sie vertrauen sich gegenseitig. Die Kinder gehen auch nicht diplomatisch vor oder taktisch. Wie oft nehme ich das als Vorwand und sage, ja, ich kann jetzt nicht so forsch reingehen, ich kann jetzt nicht so direkt reingehen, weil davor graule ich ja vielleicht die Leute da. Wie kann ich das jetzt formulieren, die Wahrheit, aber schön in einer Blume verpackt? Schön diplomatisch. Ist aber nicht vielleicht ein anderes Wort für meine Angst? Ist es nicht eine Ausrede dafür, dass ich nicht ganz klar den Leuten sage, um was es geht? Ich denke, es gibt kein schönes Wort für ewige Verdammnis. Es gibt nichts Positives daran. Die klare Aussage ist das, was die Leute verdient haben. Und zwar im positiven Sinne. Die Ehrlichkeit unsererseits. Der Vers endet aber hier nicht mit den Furchtlosen. Und bevor du jetzt auch schon abgeschaltet hast, gesagt, okay, das ist schön, der eine oder andere in meiner Gemeinde kriegt das hin, Paulus hat es hinbekommen, ich muss mit meiner Angst kämpfen, ich habe da noch so Probleme. Geht es weiter. Wir haben den Geist bekommen, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit dem Heiligen Geist können wir die Angst überwinden. Er gibt uns Mut, fehlendes Selbstwertgefühl vielleicht, vielleicht aber auch das ausreichende Selbstbewusstsein. Und wenn du heute wirklich sagst, das fehlt mir, ich brauche die Kraft, ich brauche vielleicht aber auch Liebe, Besonnenheit, oder ich habe nicht das Gefühl, dass der Heilige Geist wirklich so in mir drin ist, dann nimm heute die Möglichkeit. Geh heute nicht aus diesem Raum raus und sag, ja, es war heute eine anständige Predigt vielleicht, aber mehr auch nicht. Oder der hätte sich auch ein bisschen mehr anstrengen können. Sondern geh mit dem Bewusstsein, ich empfange heute den Heiligen Geist neu. Die drei Eigenschaften, die dieser Geist, dieser Heilige Geist in dir hinaus auswirken möchte, die gehören zusammen. Fehlt eins dieser, läuft es echt unrund. Ich habe so eine kleine Aufzählung gemacht. Wenn man die Liebe ohne Kraft sieht, ist sie zahnlos, es fehlt der Biss. Die Kraft ohne Liebe und Besonnenheit ist einfach nur grob. Liebe ohne Besonnenheit ist blind und egoistisch. Besonnenheit ist nichts ohne Kraft, sondern sind auf Entscheidung. Und allein nur die Besonnenheit ohne die Liebe, die kann auch manchmal daneben liegen oder wirkt manchmal einfach nur rational. Alle drei Eigenschaften benötigen wir, um in unserem Christsein, um dort drin zu bestehen, um unsere eigene Angst, um die Scham, die wir vielleicht auch haben vor anderen Leuten, zu überwinden. Aber auch, um das Evangelium weiterzugeben. Wie steht es mit der Liebe mit unseren Mitmenschen? Wir beten oft, ich ertappe mich da auch, dass wir für unsere Mitmenschen beten, dass wir für sie segnen, dass wir für sie da sind. Wir reden mit ihnen. Vielleicht sind wir auch wirklich freundlich zu ihnen. Das ist, kann alles sein. Aber wenn wir aus Angst das Evangelium nicht weitergeben, das Geschenk Gottes, das Größte, was er für die Menschheit getan hat, und einfach nur froh sind, dass wir es mal bekommen haben, dass wir diese Erlösung darin haben, wie viel Liebe haben wir dann wirklich für sie? Weil schlussendlich schicken wir sie genau in eine Richtung. Wenn wir es nicht weitergeben. In den Tod. Es ist sehr lieblos und auch erschreckend zu wissen, dass diese Menschen, wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden, in die ewige Verdammnis hineinkommen. Ich möchte sagen, habt den Mut. Geht hinaus. Dieser Bibelvers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat einen ganz großen Punkt. Liebe dich selber. Wenn du dich selber annehmen kannst, wenn du selber sagst, ja, so wie Gott mich gemacht hat, in dir arbeiten lässt, wie der Heilige Geist dir die Kraft gibt, auch das Selbstwertgefühl gibt und sagen, ja, ich weiß, dass ich auf der Seite des Herrn stehe. Dann wirst du auch die Liebe für deinen Nächsten bekommen. Lasst euch neu durch den Heiligen Geist die Kraft, die Liebe, aber auch die Besonnenheit geben, auf die Menschen zuzugehen, ihnen die frohe Botschaft weiterzugeben und klare Positionen beziehen. Die Welt hat es verdient. Jesus ist selbstlos auf die Erde gekommen, hat sich ans Kreuz schlagen lassen, mit dem Wissen, ihm wird Hass, Gegenwind, Ablehnung entgegenkommen, trotz dass er in den Tod gegangen ist. Wie viel mehr sollen wir hinausgehen? Sollen wir auf die Straße gehen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden und sagen, Jesus liebt dich. In einer Liebe, in einer klaren Position. Und das Ganze nicht aus dir selber heraus. Das schaffen wir nicht. Wenn du es schaffst, dann lass es mir teilhaben. Wenn du es selbst aus dir heraus schaffst, ich krieg's nicht hin. Aber vielleicht kann ich was von dir lernen. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, der durch deine Bekehrung in dir drin ist. Und wenn du dir sagst heute, ich habe zu wenig Raum ihm gelassen. Der hat irgendwo eine Besenkammer vielleicht bei mir gekommen. Und ich weiß, irgendwie, er ist schon da. Aber sagst du, ich würde ihm gerne mehr Raum eingeben und mehr Platz machen in meinem Leben, dass er wirklich in mir arbeiten kann, dass ich freimütig bin, hinauszugehen. Dann tu es. Wir werden jetzt noch eine Lobpreiszeit haben. Wir werden noch eine Gebetszeit haben, wo wir die Möglichkeit haben. Tu es auf deinem Platz. Komm nach vorne. Wenn du den Mut hast, wenn du sagst, ja, ich möchte es vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt klar machen, dass ich einen neuen Schritt gehe, dass ich mich neu bewusst dafür entscheide, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Komm nach vorne. Thomas wird hier sein. Ich bin da vorne. Dass wir füreinander beten, miteinander beten. Weil nur dann werden wir das Wirken des Heiligen Geistes sehen. Mit dem Bibelvers noch aus Richter 6, Vers 12 möchte ich die Predigt beenden. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Das hat der Engel damals zu Gideon gesagt, der in irgendeiner kleinen, schäbigen Höhle sein Weizen gedroschen hatte, keinen Mut hatte, keine Kraft hatte. Aber der Engel Gottes wusste, was Gott mit dem Gideon vorhatte. Und das würde er heute mit dir auch vorhaben. Du bist sein Botschafter. Du bist derjenige, der hinausgeht. Nimm es mit als dein persönliches Geschenk, dass du errettet bist, dass du den Heiligen Geist in dir hast. Aber lass es nicht dabei bleiben, sondern lass deine Umwelt davon teilhaben. Das sind wir dieser Welt schuldig. Amen.